Grüß Gott und willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio von Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Vor 30 Jahren wurde in Brasilien ein junger Christ von einem Drogenabhängigen auf der Straße angesprochen und um Hilfe gebeten. Was als singulärer Akt der Nächstenliebe begann, ist heute ein anerkanntes weltweites kirchliches Konzept der Drogentherapie, das verblüffende Erfolge erzielt. Mit der Kraft des gelebten Evangeliums gelingt es jungen Drogenabhängigen unter Anleitung von Priestern und ehemaligen Drogensüchtigen, von der Droge loszukommen und ein neues Leben zu beginnen. Die geistliche Bewegung der Fazendas da Esperanza, zu Deutsch Bauernhöfe der Hoffnung, ist im ständigen Wachstum begriffen und hat auch bereits seinen Segen von höchster Stelle erhalten. Papst Benedikt XVI. Hat eine solche Fazenda bei seiner Brasilienreise 2007 besucht. Über das Geheimnis der Fazendas sprechen wir heute mit Pater Christian Heim, dem Leiter der Fazenda in Irsee im Ostallgäu, und Pfarrer Paul Stapel, dem Bruder des Gründers Hans Stapel. Die Gesprächsleitung hat Berthold Pelster.
Herzlich willkommen bei uns im Studio.
Dankeschön.
Pater Christian Heim, Sie sind der Leiter einer solchen Fazenda der Esperanza, und zwar in der Ortschaft Irsee im Ostallgäu. Und Sie, Pastor Paul Stapel, waren viele Jahre in Brasilien, haben dort die Fazendas erlebt. Und das liegt auch daran, dass Ihr Zwillingsbruder, der ebenfalls Priester ist, der Franziskanerpater ist, Hans Stapel, sozusagen in gewisser Weise der Gründer der Fazendas ist. Ich freue mich, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Pater Christian, warum gibt es denn heute dieses Problem der Drogen? Warum ist das so verbreitet in unserer heutigen Zeit?
Ich glaube, dass die Sucht viel von einer Sehnsucht erzählt, die die Menschen haben. Und weil die Menschen in allen Zeiten eine Sehnsucht hatten, nämlich nach Fülle und nach Leben und nach Freude, nach Erfülltsein. Deswegen ist Sucht heute ein ganz aktuelles Problem, wie ich glaube, war es auch früher ein ganz aktuelles Problem. Also ich sage oft so, hinter jeder Sucht steckt eine Sehnsucht.
Pastor Stapel, Sie haben viele Jahre in Brasilien verbracht. Gerade Brasilien ist ein Land, wo der Drogenkonsum sehr hoch ist. Wie sehen Sie das?
Ja, ist richtig. Es hängt natürlich komplex, das Ganze. Einmal die Arbeitslosigkeit. Viele verdienen über die Droge sich Geld und irgendwann bleiben sie bei hängen bei der Droge. Dann, wenn man keinen Sinn hat und nicht weiß, was man machen soll und so. Junge Leute leben auf der Straße, die Droge wird dort angebaut oder ist Umschlager. Sehr schnell und sehr leicht kommt man an die Droge. Und die Abhängigkeit ist ja sehr schnell. Wenn man einmal angefangen hat, reinkommen ist leicht, rauskommen ist schwer.
Sie beide arbeiten mit jungen Menschen, die drogenabhängig sind und haben einen Weg entwickelt, zusammen mit vielen anderen Mitstreitern, wie junge Menschen von der Droge wieder loskommen können. Was sind denn das für Menschen, die zu Ihnen kommen?
Gut, es kommen nicht nur Drogensüchte, es kommen alle Formen von Süchten. Alkohol, Essstörung, Magersucht, Spielsucht heutzutage. Viele sind abhängig von Computer und so weiter. Alle Formen von Süchten haben wir auf den Höfen. Und wir haben natürlich nie die Idee gehabt, für Suchtkranke was zu tun. Wir haben angefangen, das Evangelium zu leben, ganz einfach. Und plötzlich steht dann da ein Drogensüchtiger, da kann man natürlich nicht sagen, ja, aber tut mir leid, bis hierhin und nicht weiter. Wenn man anfängt, sich einzulassen auf das Evangelium, weil das Evangelium wirft uns immer auf den Bruder, dann ist plötzlich der Drogensüchtige, der Alkoholiker oder wer auch immer, steht halt im Mittelpunkt. Und jetzt geht's darum, wie kann man ihn lieben, so wie er geliebt werden muss. Und wir waren am Anfang ohne jede Erfahrung. Einfach nur mit dem Wunsch, den anderen gern zu haben.
Sie sagten, am Anfang war es sehr schwierig. Sie sind langsam reingewachsen in diese Aufgabe. Und vor allen Dingen am Anfang der Fassenders steht eigentlich Ihr Zwillingsbruder, Pater Hans Stapel. Wie ist das denn überhaupt entstanden damals in Brasilien? Können Sie uns das kurz erläutern?
Ja, wir beide haben in Bad Triburg unser Abitur nachgemacht, auf dem zweiten Bildungsweg. Er war Buchbinder, ich war Buchdrucker. Und nach dem Abitur stand an, entweder ein Seminar oder Brasilien. Während unseres Studiums waren wir schon in Biafra gewesen, in dem Krieg Biafra-Nigeria. Und da ist eigentlich bei beiden der Wunsch gewachsen, in die Mission zu gehen. Ich hatte mir damals eine Gelbsucht zugezogen, die dann verhinderte, in die dritte Welt zu gehen, in ein tropisches Klima. Und mein Bruder ist nach Brasilien gegangen. Nach dem Studium wurde er Pfarrer in einer Gemeinde und hat den Leuten erzählt, wie er das Evangelium lebt. Das hat die Leute getroffen. Junge Leute sind zu ihm gekommen, haben mit ihm das zusammengelebt. Und irgendwann hat dann einer, der Nelson, einen Drogensüchtigen gehabt, der ihn bat, 24 Stunden mit ihm zu leben. Und dann hat man ein Haus gemietet, dann ist er zu ihm gezogen, andere sind dazugekommen und so ist das langsam gewachsen.
Pater Christian, wie sind Sie überhaupt an dieses Gelände und an dieses Haus herangekommen?
Wir sagen immer so, eigentlich kommen wir nicht an ein Gelände oder ein Haus, sondern das Haus und das Gelände kommt an uns. Also wir haben jetzt bald 90 oder 90 solcher Höfe. Und 50 sind schon geschenkt und warten eigentlich darauf, eröffnet zu werden. Und da ist es eher so, dass so ein Haus oder ein Land Menschen auf uns zukommen und sagen, Mensch, wir haben da was. Und so ähnlich war das auch im Allgäu. Wir kannten die Schwester Regina Winter, Generaloberin der Franziskanerin der Heiligen Crescentia in Kaufbeuern. Und die hat uns an diesen Ort geführt. Die ist irgendwann mit Pfarrer Georg Schlüter, einem, der ganz maßgeblich auch die Fassender in Deutschland aufgebaut hat, dorthin und hat gesagt, Mensch, wäre das hier nicht was? Und die Perle Bickenried, also es ist wunderschön gelegen, steht 10 Jahre leer. Es ist das Jahr 2007 und dann wird überlegt, dass man dort beginnen könnte. Und dann hat man erst einmal ein bisschen Bedenken, die auch da waren in der Öffentlichkeit, ein bisschen beruhigen müssen. Und dann haben wir im Dezember 2007 begonnen.
Ihr Konzept ruht auf 3 Säulen. Über das Konzept der Gemeinschaft haben wir schon ein bisschen gesprochen. Reden wir noch über die Arbeit, die Bedeutung der Arbeit für die Jugendlichen und für die Therapie.
Der Hans Stapel hat den ersten Jugendlichen, die gekommen sind, einen alten Rasenmäher geschenkt und hat gesagt, geht in die Nachbarschaft und mäht dort den Rasen und verdient euer Geld und kommt weg von der Mentalität, von den Eltern zu nehmen. Steht auf euren eigenen Beinen. Und das war, ja, es ist so tief gesund auch, ja. Also weil alle, die zu uns kommen, das sind auch starke Typen. Und die wollen auch arbeiten und wegzukommen, wirklich von dieser Mentalität, ne, die Hand aufzuhalten. So haben wir kleine Betriebe in Brasilien, hier in Deutschland, in Gut Neuhof, vor den Toren Berlins, gibt es eine Bäckerei, eine Metzgerei. Wir dürfen in Bickenried den gesamten Buchversand von Kirche Not machen. Also alle, die auch ein Glaubenspaket bekommen oder eine kleine Prayerbox, die ist auf unserem Hof verpackt, also gepackt worden und dann auch versendet. Und das ist wichtig, um 8 Uhr anzufangen mit der Arbeit, pünktlich zu sein, zu lernen, sauber zu sein, verlässlich bis 12 und dann von 1 bis um 5. Und die Arbeit strukturiert auch unseren Alltag. Also das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und dann sehe ich auch, ach guck mal, das haben wir verdient, aber das waren auch unsere Ausgaben. Ne? Jetzt haben wir Heizöl bekommen, 10.000 Liter, das sind 8.000 Euro. Jetzt muss die Versicherung vom Auto bezahlt werden. Jetzt haben wir dieses und jenes. Also, dass sie auch ein Gespür bekommen, das Leben kostet was. Ja, und wenn ich dann aber sage, Mensch, und wir haben dafür gearbeitet, das entspricht auch so tief der Würde des Menschen.
Wie hat denn der Staat, wie haben die zuständigen Behörden überhaupt reagiert, als sie mit diesem Projekt nach Deutschland gekommen sind? Mussten sie bestimmte Vorschriften erfüllen?
Das ist sogar auf Einladung von der damaligen Familienministerin Nolte, sind wir nach Deutschland gekommen. Und sie hat gesagt, 5 Jahre übernehmen wir das als Pilotprojekt, weil wir hatten vor der deutschen Demokratie und dem deutschen, wie sie so sind, hatten wir schon Angst. Und haben gesagt, nee, das tun wir uns nicht an, lieber holen wir ein paar von Deutschland nach Brasilien. Aber sie drängte drauf und wollte, dass dieser Geist auch nach hier kommt. Und so ist das Ganze 5 Jahre unter ihrem Ministerium als Pilotprojekt gestartet. Und danach sind wir selbstständig, danach haben wir auch Fuß gefasst hier und heute geht das ohne staatliche Mittel. Das ist aber auch bewusst, weil wir sagen, hier ist ein total anderes Konzept und wir möchten nicht, dass es kaputt gemacht wird durch irgendwelche Dinge, die einfach als Auflagen von staatlicher Seite uns gegeben werden, sondern da wollen wir auch frei sein. Und es ist auch vielleicht ein Dienst an den Staat, dass die Jugendlichen nicht mit Tagessätzen von 150 oder 200 Euro pro Tag Riesensummen verschlingen, sondern dass man sehen kann, sie können von ihrer Arbeit leben, bekommen dadurch ihre Würde zurück. Und ich denke, es ist ein Modell, was auch Zukunft hat.
Das, was dieses Konzept so anders macht, das ist das mit dem Evangelium. Wie reagieren die jungen Leute darauf? Es sind ja sicherlich nicht alles fromme Männer oder fromme Frauen, die dort zu Ihnen auf die Versender kommen.
Das ist richtig. Aber in erster Linie geht es ihnen mal saudreckig. Sie kommen an und sind am Ende. Sie kommen freiwillig. Und jede Hilfe, die man ihnen anbietet, empfinden sie als als etwas Positives. Wenn der Gosse gelebt hat und nicht wusste, was er im nächsten Moment essen soll, wovon er leben soll, wo er schlafen soll, wo er seine Wäsche herkriegt, und plötzlich ist alles da und sind Leute da, die sich um ihn kümmern, weil die Droge, auch der Alkohol, die Süchte isolieren die Einzelnen und plötzlich erleben sie Gemeinschaft, das ist so wohltuend, so positiv.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Über Wege aus der Droge mit der Kraft des Evangeliums sprechen wir heute mit Pater Christian Heim und Pfarrer Paul Stapel. Sie sind Verantwortliche eines weltweiten kirchlichen Konzepts der Drogentherapie.
Pater Christian, können Sie ganz kurz den Tagesablauf noch mal schildern?
Wir stehen um 6 Uhr auf. Um 6.30 Uhr ist Frühstück und dann beten wir den Rosenkranz. Und schauen dann ins Tagesevangelium oder in die Tageslesung und sprechen dann miteinander darüber. Also das bin nicht ich, der dann die Schriftauslegung macht, sondern und sie haben dann oft auch ganz andere Fragen, als ich die vielleicht habe. Und dann wird darüber gesprochen. Zum Beispiel heute ist das Evangelium heute Morgen gewesen, liebt eure Feinde. Und ich hatte, der Paul Stapel hat die Messe gefeiert, die Predigt gemacht und ich hatte in meinem Blick einen, der schon eine Menge Leute auf dem Gewissen hat. Also das heißt, der getötet hat, im Krieg war und der Feinde hatte. Ja, weil wenn ich gucke, ich habe keine großen Feinde, ja, aber er hat so und was dieses Wort dann von Jesus bedeutet. Und dann sprechen wir darüber, ne? Und wo er dann den Kopf schüttelt und sagt, das kann ich nicht. Wie soll ich das denn machen, meine Feinde lieben? Und dann spricht man darüber und was das bedeutet und wie ich dann anfangen kann, vielleicht heute den zu lieben, der mir auf die Nerven geht. Und wie, das ist ja auch ein Weg, der in uns dann wächst, ja. Dann um 8 Uhr geht's los mit der Arbeit. Jeder hat seine Arbeitsbereiche in der Hauswirtschaft. Wäsche waschen, Mittagessen kochen, das Haus zu putzen, mit den Tieren, die da sind. Und das ist auch wichtig, dass sie da auch Verantwortung übernehmen. Wir haben keine Angestellten. Ja, wir machen alles selber. Und dann ist Mittagspause. Und und während der Woche ist es so, dass einmal in der Woche gibt es die eucharistische Anbetung am Donnerstagabend. Da sammeln wir uns alle, dann wird Messe gefeiert. Dann gibt es am Mittwochabend den Austausch des Wortes. Das ist was ganz Wichtiges. an diesem Abend erzählen alle in der Runde, wie es ihnen gelungen ist, das Wort vom Morgen des Evangeliums in die Tat umzusetzen. Ja, und das ist oft ganz kurz, weil es immer konkret ist. Ja, es gibt immer eine Situation und in diese Situation hinein kommt ein Wort, ja, und dann aus diesem gelebten Wort eine Frucht. Und am Sonntagabend gibt es den Austausch der Seele. Ja, da erzählen wir uns einfach, wie es uns geht, wie wir miteinander gelebt haben, wie jeder auch auf dem Weg seiner Rekuperation ist. Also einen strukturierten, engen Tagesablauf. Aber das tut gut.
Welche Spuren hinterlässt es denn bei den jungen Menschen, wenn sie sich so intensiv mit dem Evangelium beschäftigen? Kann das dazu führen, dass manche Menschen auch zum Glauben finden, Pastor Stapel?
Ich würde sagen, nicht nur manche, sondern die meisten. Ganz interessant. Ich erinnere mich an einen in Berlin. Als ich ihn das erste Mal sah, sagte er, ich bin aber Atheist. Ja, solch ist ja kein Problem. Atheisten können doch auch lieben, oder? Ja. Als ich dann wieder sah, nach einem Monat, sage ich, wie geht's in unserem Atheisten? Ach, sag das lieber nicht. Sag lieber Suchenden. Und so. Und wenn ich ihn jetzt sehe, sage ich, hast du schon was gefunden? Ich bin dabei. Es ist ein Prozess, wo sie sich darauf einlassen und es passiert was. Weil das Wort Gottes dringt ein und ja, von innen her passiert etwas. Ich sage gerne wie bei Maria, das Wort ist Fleisch geworden. So wird auch in uns etwas lebendig, ja, etwas Göttliches und das verändert. Und da das für die meisten so neu ist, empfinden die das auch ganz stark und dann wächst eine Sehnsucht, dann fragen sie immer wieder, wenn ich komme, wie viele Fragen oder sie wollen loswerden in der Beichte, was sie belastet hat und so. Das ist einfach ein Prozess, der unheimlich schön ist zu begleiten und zu sehen, was sich da verändert.
Fasziniert von dem Konzept der Fassenders, da Esperanza, war auch Papst Benedikt XVI. Bei seinem Besuch in Brasilien im Jahr 2007 hat er eine solche Fassenda besucht und war tief beeindruckt. Und in seiner Ansprache an die jungen drogenabhängigen Menschen hat er sie als Botschafter der Hoffnung bezeichnet. Mhm. Können Sie sich vorstellen, was er damit gemeint hat?
Ja, er sagte, ich rechne mit euch, seid Botschafter der Hoffnung. Tragt dieses zu vielen Jugendlichen in der ganzen Welt. Das war seine Botschaft an die Jugend und die Jugendlichen haben es aufgenommen, haben es ernst genommen und seitdem sind auch wahnsinnig viele neue Höfe entstanden. Wir sind heute wirklich dabei, in die Welt zu kommen und so und wirklich Botschafter zu sein von einer Hoffnung, ja, die sich lohnt zu leben, die auch heute aktuell ist.
Pater Christian, können Sie einige Länderbeispiele geben, nur ganz kurz?
Ja, also ich meine, vor allen Dingen Afrika, da sind wir in Angola auch angefangen. Gerade Angola trägt auch immer noch die Wunden des Krieges. Ja, und gleichzeitig ist Angola durch den Ölfund unheimlich reich geworden. Ja, da zahlt man für eine Flasche Mineralwasser $8 und es kann sich gar keiner leisten. Auf dem Markt, das hast du damals erzählt, hast du zwei Tomatenhälften gesehen, die verkauft worden sind und du hast dann gefragt, ja, warum teilen sie die denn? Ja, die Leute können sich keine ganze Tomate erlauben, dann kaufen sie eine halbe. So, das auf der einen Seite und wir sind dann an einen Ort gegangen, wo früher Mönche gelebt haben, eine Missionsstation, die zerstört ist. Und jetzt kommen die Leute aus der ganzen Gegend mit Fußmärschen von wie viel Kilometern, um am Sonntag am Gottesdienst teilzunehmen. Da ist eine erste kleine Kommunität. Auf den Philippinen sind wir auf der Insel Masbate jetzt seit 10 Jahren. Mhm. Und als der Nunzius vor einigen Jahren kam, zusammen mit dem Bischof, um die Fassenda zu besuchen, sagte er, der Bischof zum Nunzius, dieser Ort hier hat unsere gesamte Insel verwandelt. Ja, und sie haben eine ganz schöne Beziehung jetzt auch zum neuen Bischof von Masbate. Also so erleben wir, wie wirklich in der ganzen Welt. In der Schweiz haben wir angefangen. Dort ist uns ein Kloster von Kapuzinerinnen geschenkt worden, wo 400 Jahre kontemplativ Kapuzinerinnen gelebt haben. Die mussten das aufgeben. Und bei der Einweihung vor einem Jahr waren sie mit dabei. Die letzten Bewohnerinnen saßen in der ersten Reihe und die waren so dankbar zu sehen, dass ihr Charisma, ja, was ja auch aus dem heiligen Franziskus entstanden ist, dass das auch weitergeht. Und sie sind wie auch im Hintergrund natürlich durch ihr Gebet auch mit dabei. Und auch da, gerade in dieser reichen Schweiz, in dieser Schweiz, die es vorzieht, Methadon zu geben, damit Drogenabhängige ruhig gestellt werden, aber dadurch natürlich nicht das Problem an der Wurzel gelöst wird. Ja, und in diese reiche Schweiz, die überprofessionalisiert ist, kommen wir mit dem Evangelium und das ist schon erstmal eine Provokation, glaube ich auch.
Pastor Stapel, wir haben vorhin ganz kurz von Papst Benedikt gesprochen. Jetzt haben wir einen neuen Papst, Papst Franziskus. Und er hat schon wiederholt seine Priester dazu aufgerufen und eigentlich die ganze Kirche dazu aufgerufen, an die Ränder zu gehen, an die Peripherie zu gehen, dort, wo die ausgegrenzten Menschen leben und sich um sie zu kümmern. Ist das eigentlich nicht genau die Linie, die Sie mit der Fassenda auch verfolgen?
Ja, das ist fantastisch. Wird höchste Zeit, dass die Kirche sich so eingeigelt hat, nur in Liturgie und Selbstgefallen. Das ist höchste Zeit, dass wir an die Peripherie gehen. Sonst verlieren wir alle Leute. Dort begegnen wir Jesus in den Ärmsten und so weiter. Das ist ganz franziskanisch und ich finde es fantastisch, dass das vom Papst kommt. Wir könnten uns keinen besseren wünschen und ich glaube, dass er genau in unserer Zeit der richtige Mann ist, der uns wachrüttelt und sagt, kommt, jetzt geht. Und ein bisschen stolz sind wir sicherlich, wir sind schon da und versuchen es schon und ich kann nur sagen, das macht einen froh. Jesus zu begegnen in den Ärmsten, der Armen, in den Ausgestoßenen, das ist etwas, das macht einen froh. Da realisiert man sich und das gibt eine Freiheit, das ist einfach schön.
Das, was auf den Fassendas da Esperanza passiert, grenzt an ein Wunder, ist vielleicht ein reales Wunder. Ich wünsche Ihnen beiden weiterhin viel Erfolg und Gottes Segen für Ihre Arbeit auf den Fassendas. Vielen Dank fürs Kommen, Pater Christian Heim und Pastor Paul Stapel.
Über die Fassendas da Esperanza, ein weltweites kirchliches Konzept der Drogentherapie, haben wir heute gesprochen. Es ist im Gespräch schon erwähnt worden, dass sich die jungen Leute auf der Fassenda im Allgäu ihren Lebensunterhalt damit verdienen, dass sie einen Teil des Versandes von Kirche in Not übernehmen. Und das Ganze läuft so gut, dass dort jetzt sogar angebaut werden musste. Also denken Sie bei Ihrer Bestellung immer daran, dass Sie damit auch ein gutes Werk tun und den jungen Rekuperanten auf dem Weg aus der Droge und zu Christus helfen. Ja, viele Wunder der Heilung haben sich dort schon ereignet, oder vielleicht kann man besser sagen, viele Dinge, die uns unbegreiflich erscheinen, sind es eigentlich nicht, wenn wir den Mut haben, Gott Eintritt in unser Leben zu gewähren, dann können sich auch in unserem Leben Wunder oder Gottes Gnadenerweise ereignen. Davon ist die Autorin Birgit Kaiser überzeugt. Sie hat es in ihrem Leben selbst erfahren und sie hat weitere Fälle gesammelt und in einem Buch verarbeitet. Es heißt »Wunder passieren jeden Tag« und ist im St. Ulrich Verlag erschienen. Und da wir heute noch ein wenig Zeit haben, hören wir nun ein kurzes Kapitel aus diesem Buch, in dem auch der bald heilige Papst Johannes Paul II. Eine Rolle spielt. Damit darf ich mich für heute verabschieden. Ich bin Volker Niggewöhner, wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag. Es liest jetzt die Autorin selbst.
Noch 8 Sekunden bis zum Tod, oder nicht? Die folgende Gebetserhörung wurde mir von einem amerikanischen Pater der Legionäre Christi übersandt. Ein spanischer Seminarist hatte sie ihm auf Englisch mitgeteilt. Die Übersetzung aus dem Englischen ins Deutsche wurde von der Autorin vorgenommen. Bruder Juan Carlos Vázquez, Legionare Christi Chicago, den ich fragen ließ, ob er mit der Veröffentlichung einverstanden sei, antwortete, er freue sich, wenn seine Gebetserhörung bekannt gemacht und in meinem Buch erscheinen würde, zur Ehre Gottes. Lassen wir ihn erzählen. Vor 5 Jahren war mein Vater sehr, sehr krank. Es war Anfang des Jahres 2006 und gleichzeitig der Beginn eines neuen Lebensabschnitts für meinen Dad. Er war an Morbus Crohn erkrankt. Ein konstitutives Charakteristikum dieser Krankheit ist, dass das Immunsystem durcheinander gerät und den eigenen Darmtrakt angreift, als wäre er ein Virus. Als Konsequenz daraus verdicken sich die Darmwände, und zwar in buchstäblich stetig wachsendem Ausmaß. Logischerweise wird dadurch das Verdauen von Speisen mit der Zeit immer schwieriger und schmerzhafter, da es durch die Verdickungen natürlich immer weniger Platz für den Speisebrei gibt. Es ist, als versuchte man, Essen durch einen Trichter zu pressen. So etwas funktioniert einfach nicht. Folglich litt mein Vater jedes Mal Schmerzen, wenn er etwas aß, bis er eines Tages nach mehreren ebenso vergeblichen wie qualvollen Versuchen aufgab. Er konnte nichts mehr essen. Es gab keine Hoffnung, zumal ihm die Ärzte mitteilten, dass es nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen kein wirkliches Mittel gegen die chronische Krankheit gebe, sie also letztendlich unheilbar sei. Aufgrund des Mangels an fester Nahrung verlor mein Vater an Gewicht. Er nahm ab und nahm weiter ab und weiter, bis er schließlich nur noch 80 Pfund wog. Er ist ebenso groß wie ich. Ich wiege 153 Pfund. Man stelle sich das mal vor, mein Dad verhungert. Es stand so schlimm um ihn, dass manche zu fürchten begannen, er werde bald sterben. Ich gehe mal davon aus, dass auch du schon mal Bauchschmerzen hattest, oder? Die stell dir jetzt vor, aber schlimmer und fast ein ganzes Jahr lang. Stell dir vor, du gehst mit den stärksten Bauchschmerzen, die du dir denken kannst, zu Bett und stehst am anderen Morgen mit denselben Schmerzen wieder auf. Nicht nur einen Tag, sondern Tage, ja Monate lang. Eines Tages traf mein Dad eine gottgeweihte Frau vom Regnum Christi. Sie warf einen Blick auf ihn und meinte, »Mr. Vázquez, ich habe gehört, dass Sie die chronische Krankheit haben. Ich würde mich sehr glücklich schätzen, Ihnen ein Scheitelkäppchen von Johannes Paul II. Zu besorgen. Das könnten Sie in Ihr Zimmer tun und ihn um seine Fürsprache bitten. Vielleicht erweist Gott Ihnen dann die Gnade, von dieser furchtbaren Krankheit geheilt zu werden.« Mein Dad zögerte natürlich keinen Augenblick, Ja zu sagen. Nach ein paar Tagen hatte mein Vater also einen Teleolus von Johannes Paul dem Großen in seinem Schlafzimmer und meine Eltern begannen, um seine Fürsprache zu bitten. Mein Vater erzählte mir später, dass er nie um Heilung gebetet, sondern immer gesagt habe, »Herr, du hast mir auferlegt, dieses Kreuz zu tragen. Wenn du willst, dass ich es bis an mein Lebensende tragen soll, so füge ich mich da rein.« Aber bitte, Herr, gib mir dann die Kraft, es so gut zu tragen wie nur irgend möglich. Meine Mutter bat Gott aber natürlich schon um Heilung. Wir Kinder auch. Wir sind 5 Geschwister. Während des ganzen Krankheitsverlaufs waren wir alle nicht zu Hause, wenn auch um einer guten Sache willen, Christus nachzufolgen. Wir 3 Brüder waren Seminaristen bei den Legionären. Meine Schwestern sind gottgeweihte Frauen im Regnum Christi. Für meine Mutter aber war es eine schreckliche Zeit. Sie litt furchtbar, vielleicht mehr als mein Vater selbst, denn sie musste mit ansehen, wie ihr Mann vor ihren Augen verhungerte. Hierzu eine kleine Episode am Rande. Im Jahr der Krankheit meines Vaters wohnten mein älterer Bruder José und ich in New York, wo uns meine Eltern im September besuchten. Wir sahen, dass es meinem Dad schlecht ging, realisierten aber nicht, wie schlecht. Bei solchen Besuchen gingen wir gewöhnlich zusammen essen und ich sah meinen Vater denn auch wirklich essen. Er war dünn, aber immerhin noch am Leben. Er lächelte wie immer, also dachte ich bei mir, so schlimm kann es ja dann nicht sein. Es kostete ihn zwar sichtlich große Anstrengungen zu laufen oder Auto zu fahren, aber wir konzentrierten uns darauf, viel mit meiner Mutter spazieren zu gehen und ihr immer wieder unsere Liebe zu zeigen. 2009 erzählte ich meiner Mom, dass ich die Situation damals nicht als so schlimm angesehen hätte, weil ich meinen Dad ja hatte essen sehen. Daraufhin gestand sie mir etwas, das mir fast das Herz brach. Junge, meinte sie, um die Wahrheit zu sagen, in eurer Gegenwart steckte er immer ein paar Bissen in den Mund, damit ihr euch keine Sorgen machen solltet. Danach ging er zur Toilette und spuckte alles wieder aus. Auch trug er grundsätzlich schlapprige Hemden, damit ihr nicht merkt, wie ausgemergelt er war. Am 14. November 2006 ging mein Dad zwar noch zur Arbeit, aber gegen 3 Uhr nachmittags spürte er plötzlich einen scharfen, stechenden Schmerz, als zerrisse es ihm die Eingeweide. Er fühlte, dass er nun sterben müsse und rief meine Mutter an, sie möge ihn abholen. Zu Hause angekommen, legte sich Dad sofort ins Bett. In der folgenden Nacht hatte er einen Traum. Er sah in diesem Traum den verstorbenen Papst Johannes Paul II., der zu ihm sagte, »Nur Mut, mein Sohn, der Herr hat es für gut und richtig befunden, dich zu heilen. Wach auf, es warten Seelen auf dich.« Mein Dad wachte auf und fühlte sich plötzlich so voller Energie, dass er wie der Blitz aufstand, in die Küche ging und anfing, Töpfe, Pfannen und Geschirr abzuwaschen. Er putzte schließlich auch noch die Küche selber. Schmerzfrei, zum ersten Mal nach einem ganzen Jahr. Dann rief er, ohne meiner Mutter etwas davon zu sagen, seinen Arzt an, dem er mitteilte, dass er sich großartig fühle, geheilt sei und jetzt etwas essen wolle. Der Doktor blaffte ihn an, wenn Sie, Mr. Vasquez, etwas essen, werden Sie in weniger als 8 Sekunden tot sein. Wunder gibt es nicht, Mr. Vasquez. Und er knallte den Hörer auf die Gabel. Nun wollte es aber der Zufall, dass die Cousins meines Vaters an diesem Morgen in Madrid vorbeikamen. Sie luden meinen Dad zu einem Spaziergang ein, denn sie hatten einander jahrelang nicht gesehen. Dabei erzählte Dad ihnen von seiner Krankheit, dem Traum, wie gut er sich plötzlich fühle und von der eindringlichen Warnung des Arztes. Plötzlich fiel sein Blick auf ein Lokal. Er lud seine Cousins auf einen Happen zu essen ein. Sie glaubten ihren Ohren nicht zu trauen. Wie konnte er es wagen, jetzt zu essen? Sie hatten keine Lust, die Verantwortung für einen Selbstmordversuch meines Vaters zu übernehmen. Aber mein Dad bestand darauf, sodass ihnen nichts anderes übrig blieb, als mitzugehen. Als der Kellner kam, gab mein Vater folgende Bestellung auf. Bringen Sie mir bitte ein Steak, schön in Butterschmalz gebraten mit Pommes frites dazu. Danach hätte ich gerne den stärksten Kaffee, den Sie im Hause haben, und Eiscreme. Nach 20 langen Minuten brachte der Kellner eine große Servierplatte, vollgehäuft mit Essen nur für meinen Dad. Alles starrte ihn an und seinen Vettern fielen fast die Augen aus dem Kopf. Er würde essen, zum ersten Mal nach einem ganzen Jahr. Er schnitt einen Bissen Fleisch ab, kaute, schluckte und seine Cousins fingen an zu zählen. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Dad lebte immer noch. Ein weiterer Bissen, noch einer. Irgendwann war die Platte leer. Seine Cousins, ungeachtet der Leute, die um sie herum saßen, brüllten, »Er isst! Er isst!« Er aß also und überlebte. Er fühlte sich prächtig. Es war ein Wunder. Gelobt sei Gott. Es gelang meinem Vater, alle erforderlichen Dokumente zusammenzubekommen und an den Vatikan zu schicken. Angeblich bekehrten sich einige Menschen aus seinem Umfeld aufgrund dieses Wunders zum Katholizismus. Mein Vater gründete in der Folgezeit eine Apostolatsgruppe namens Urban Missionaries of Jesus Christ, also Stadtmissionare Jesu Christi. Er und auch meine Mutter opfern einen Großteil ihrer Zeit den Bedürftigen. Menschen in schwierigen Familienverhältnissen, mit Depressionen, Drogen- bzw. Alkoholproblemen, Suizidgefährdeten. Meine Mutter kümmert sich besonders um notleidende Frauen in schwierigen Lebensphasen. Wir sind eine glückliche Familie, denn wir gehen denselben Weg, den, der Jesus Christus heißt. Alle unsere Briefe beenden wir mit den Worten: Wir sehen uns beim Tabernakel. Denn wenn meine Eltern in der Gegenwart Christi sind und wir auch, dann sind wir alle beisammen, trotz räumlicher Trennung. Gott hat uns allen eine große Liebestat erwiesen, nicht nur meinem Vater. Jedes Wunder ist ein Fingerabdruck Gottes in unserem Leben.